In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir natürlich über Back to Black gesprochen, das große Biopic, das das Leben von Amy Winehouse Revue passieren lässt. Und da finde ich, passt es ganz gut, auch einen Song auf unsere wunderbare Kino oder Couch Playlist zu packen. Und zwar von Amy Winehouse Back to Black, also das Original, nicht das aus dem Film. Aber ich finde, das passt trotzdem ganz gut und das würde ich gerne diese Woche auf die Liste packen.
Außerdem sprechen wir über Neuigkeiten von der CinemaCon aus Las Vegas.
Und dann schwärmen wir euch noch von den für uns beeindruckendsten Stuntszenen vor. Das alles in der brandneuen Folge Kino oder Couch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Alle drei sind sie zusammen in einem Raum, Anja, Timmy und ich. Und wir freuen uns sehr, heute ein bisschen zu plaudern. Wir haben auch eine Menge vor. Timmy wird gleich einen großartigen, hoffentlich großartigen Film vorstellen, den er im Kino geguckt hat. Wir haben eine Hausaufgabe, die wir natürlich mit euch nochmal diskutieren wollen. Und es gibt extrem viele News in Hollywood, aus Hollywood, drumherum Hollywood. Timmy, welchen Film hast du gesehen?
Ich habe mir das Amy Winehouse Biopic Back to Black angeguckt.
Ich bin so gespannt,
Musstest oder weil du wolltest?
Nee, weil ich wollte schon.
Okay.
Also es ist jetzt nicht die Künstlerin, die mich so... Ich bin gar nicht so ein großer Fan der Musik von Amy Winehouse, obwohl das jetzt, ohne bevor die Leute alle durchdrehen, das natürlich eine großartige Sängerin ist und oder gewesen ist leider, ja, weil sie ja sehr früh verstorben ist. Aber ich bin jetzt nicht so, es gibt andere Musiker, Musikerinnen, die mich mehr gekickt haben. So,
aber ich finde es doch völlig legitim, dass du sie nicht super finden musst.
Total. Und ja, trotzdem kann dich ja ihr Leben interessieren.
Ja, genau. Also ich finde, die ist eine spannende Künstlerin, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich alle Amy Winehouse-Alben zu Hause rauf und runter gehört habe. Also ich finde es völlig legitim, das zu sagen.
Okay, dann hui.
Hast du schon mal die Absolution von uns.
Schon mal Glück gehabt. Na, also ich habe mir Back to Black angeguckt.
Hast du die in so einem kleinen Programmkino angeguckt oder in so einem...
Nee, ich war in einer großen Kette.
Okay.
Ich bin so sehr indifferent mit dem Film. Also ich fange mal der Reihe nach an. Erstmal vielleicht für alle, die sich nicht denken können, worum es geht. Es geht um das Leben von Amy Winehouse, die mit 27 Jahren leider sehr früh verstorben ist, weil sie in die Drogensucht abgerutscht ist, sie schwere Alkoholikerin war, mit ihrem Leben nicht mehr klargekommen ist und am Ende dann an Herzversagen sogar gestorben ist, irgendwie, weil sie körperlich zu geschwächt war, um das alles, was sie ihrem Körper angetan hat, weiter zu verarbeiten. Und es geht um die großartige und wirklich beeindruckende Karriere, die in wenigen Jahren hingelegt hat. Also wenn man jetzt zurückguckt auf heute, so, die ist mit 27 gestorben, heute wäre sie so um die 40. Ich glaube, Amy Winehouse, hätte sie länger gelebt, wäre eine der größten Sängerinnen, der größten Popstars geworden, die dieser Planet je gesehen hat.
Ja, glaube ich.
Leider wurde das zu früh beendet. Und der Film ist, glaube ich, für Leute, die Musik lieben, die werden diesen Film lieben.
Weil die ihre Musik lieben oder die Musik lieben?
Die ihre Musik lieben, okay. Denn den Film lieben auch. Und das ist ja so ein Knackpunkt bei dieser Verfilmung, ist nicht mit den Originalsongs von ihr, also nicht von ihr gesungen, sondern die Hauptdarstellerin Marissa
Abela.
Dankeschön. Marissa Abela, die Hauptdarstellerin, die wirklich einen sehr, sehr guten Job macht, singt die Songs selber. Und da hatte ich am Anfang vorab auch sehr meine Bedenken, wie das überhaupt funktionieren kann, weil Amy Winehouse so eine prägnante, beeindruckende Stimme hatte, dass ich mir immer gedacht habe, so, ey, das kann nicht jemand nachsingen, das muss dann irgendwie haken. Aber die macht das wirklich richtig gut und sie haben so einen besonderen Kniff in dem Film auch eingebaut, nämlich, dass die Stimme am Anfang, man erlebt mit, wie Amy Winehouse auch als Jugendliche so zur Musik kommt und die Begeisterung dafür entwickelt und immer mitsingt, wenn sie im Fernsehen auch andere Popstars dann sieht. Und die Stimme klingt am Anfang noch sehr, sehr dünn und schwach jetzt nicht, aber dünn, würde ich sagen. Und diese Stimme im Lauf ihrer Karriere und den Auftritten kriegt die immer mehr Volumen und immer mehr Kraft. Und am Ende ist es wirklich schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und die Stimme von der Marissa kann nicht ganz mit Amy Winehouse mithalten. Das wäre jetzt, glaube ich, auch zu viel verlangt. Aber macht das schon wirklich sehr, sehr gut. Also,
aber du hast jetzt ja gesagt, das ist ein Film für Menschen, die ihre Musik lieben. Ist es denn auch ein Film für Menschen, die interessiert sind an einer außergewöhnlichen Geschichte und Karriere? Weil ich habe gehört, dass der Film ja produziert wurde, unter anderem, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, von der Amy Winehouse Stiftung oder
Amy Winehouse Foundation.
Das, genau, Foundation, die gibt dass, die, es, genau. Dass, die, dass der Vater ja auch dahinter steht.
So ist es.
Und der Vater ja eine ganz wichtige Person war auch in der Entwicklung von Amy Winehouse und das, was ihr zugestoßen ist. Und dass das deswegen auch so weichgespült sein soll.
Ja,
ne?
Und das habe ich nämlich auch gehört als Kritik, dass die beiden Männer in ihrem Leben, die ihr eigentlich am meisten Leid und Schmerz zugefügt haben, am besten wegkommen. Und dass ihr Vater auch so in dem Film dargestellt wird, als hätte er ihr immer helfen wollen und sie immer irgendwie in Rehab bringen wollen. Und es soll da wohl so eine Szene geben, in der sie auch zu ihm sagt, oh, bitte bring mich irgendwie in den Entzug. Und er sagt, ja komm, wir fahren sofort. Und das ist ja aber in Wirklichkeit zumindest diskutabel, ob es wirklich so gewesen ist. Und auch ihr Freund Blake Fielder Civil ne, hat ja großen Einfluss auch auf ihre Drogensucht und sowas gehabt. Und der soll da auch irgendwie relativ gut wegkommen.
Der hat sie in den Drogensumpf reingezogen. Also es war eine toxische Beziehung. Und er und ihr Vater, muss man ganz knallhart sagen, waren in der Realität die beiden verantwortlichen Personen dafür, dass sie so abgestürzt ist.
Okay,
und das ist das große Problem dieses Films. Ist, ich glaube, wir alle erwarten von einem Biopic, dass er die Höhen und Tiefen eines Lebens, gerade von so einer Pop-Ikone wie Amy Winehouse, zeichnet und uns zeigt. Und das tut dieser Film halt nicht. Und dieser Film ist, glaube ich, am Ende wahnsinnig weit weg von der Wahrheit. Und das macht es dann alles so ein bisschen redundant. Es ist wunderbar in Szene gesetzt. Die spielt richtig, richtig toll. Und ich glaube sogar, dass sie vielleicht so eine Oscar-Anwärterin sein kann mit dem Film. Und sie singt toll. Und das Setting ist super. Ist alles wunderbar gemacht. Aber der Film hat meiner Meinung nach leider nur einen Hauch mit der Wahrheit und dem wirklich von Amy Winehouse zu tun. Und das liegt daran, dass die Amy Winehouse Foundation, die von ihrem Vater Mitch Winehouse, ehemaliger Taxifahrer, nichts gegen Taxifahrer jetzt, aber ja. nur zur Beschreibung, die wird von ihm geleitet jetzt. Und er ist eine hochumstrittene Person, der eigentlich seine Tochter meiner Meinung nach, und wir haben damals auch mit dem Magazin den Absturz von Amy Winehouse sehr auch verfolgt, der ist wirklich einer der Verantwortlichen dafür, dass sie so früh gestorben ist.
Ja, aber ich glaube, das ist ja das, worüber wir auch häufig schon gesprochen haben. Ne? Ich glaube, all diese Biopics müssen ja so eine Reibungsfläche haben. Ne? Also Amy Winehouse, Elton John, Elvis, Bohemian Rhapsody, das sind ja alles Menschen, die mit dem Erfolg oder dem, was sie da für ein Leben hatten, nicht klargekommen sind. Einige haben es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Aber ich glaube, trotzdem darfst du es ja nicht romantisieren. Ne? Also wenn, wie Anja gesagt hat und du ja auch eben gerade, wenn diese beiden Männer so toxisch für sie in der Entwicklung gewesen sind, dann musst du, also dann kannst du ja meiner Ansicht nach nicht sagen, das ist ein Biopic und wir romantisieren das im Sinne, ja, der Vater wollte immer helfen, kam nur nicht an sie ran. Ihr Ex-Freund war eigentlich auch immer ein total cooler, aber kann auch nichts dafür. Das ist ja eigentlich ist das, finde ich, richtig schlimm.
Ja, man hat jetzt auch so das Gefühl, er nutzt das, um seine Position da reinzuwaschen.
So ist es.
Also um sich quasi so eine Absolution zu erteilen.
Vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die die wahre Geschichte sehen wollen. Es gibt eine Doku aus dem Jahre 2015, die einfach nur Amy heißt. Und die ist super und die zeichnet genau dieses Bild von einem Vater, der seine Tochter immer weiter ins Rampenlicht, in die Medien getrieben hat, um damit Geld zu verdienen. Und Amy Winehouse war halt eine Person, die Musik geliebt hat, die aber immer mit dieser Rolle ich bin ein Star, ich stehe im Rampenlicht, ja, gefremdelt hat, oder was, gefremdelt klingt so niedlich, große, große Probleme gehabt hat. Und es gab mehrere Momente in ihrem Leben, wo ein verantwortungsvolles Umfeld sie hätte rausnehmen müssen und sagen müssen, so, nee, wir du kriegst jetzt eine Pause, wir nehmen dich ganz raus aus dieser ganzen Szene und du machst da erstmal nichts mehr. Nein, stattdessen hat man sie weiter gepusht. Es ist ein bisschen zu vergleichen, auch gibt es auch eine wunderbare Doku über den DJ Avicii, der auch mit seinem Leben als Star und diesem dieser unglaublichen Ochsentour, die man als so ein DJ, das ist ja ein echt wildes Leben, was die führen, auch mit viel Drogen in Verbindung, da einfach raus wollte, aber der nicht von seiner Familie in dem Fall, sondern von dem Management immer weiter angetrieben worden ist, immer mehr Auftritte.
Da gibt es diese Szene, erinnerst du dir noch, da sitzt er in diesem Haus, ich weiß nicht, Ibiza oder wo auch immer, mit diesem unfassbaren Blick und er hat sein ganzes Equipment aufgebaut auf so einem Tisch und programmiert und macht die ganze Zeit und dann kommt irgendjemand und bringt ihm, sagt so, möchtest du was essen? Ich glaube, so um 11 Uhr morgens und stellt ihm so einen Burger hin. Oder ich weiß nicht, was das zu essen war. Auf jeden Fall gibt es so einen Zeitraffer im Anschnitt. Siehst du ihn, wie er die ganze Zeit, warte mal, und dieses Ding nicht anrührt, ne? Für 10, 12, 13, 14 Stunden. Und da gibt es ja auch diese Bilder, wo er dann auftaucht am Set und sich dann irgendwie diesen Aufbau anguckt in der Halle und der schon gar nicht mehr normal aussieht, weil das so abgemagert ist und so. Aber ich finde, das was du gerade gesagt hast, das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt in der Art und Weise der Darstellung. Ja, kann man bei Bohemian Rhapsody auch sagen. Ja, kann man vielleicht auch bei Rocketman ankreiden, dass die natürlich diesen Drogenexzess ein bisschen überdreht haben, indem sie es so ein bisschen bunter und nahbarer gemacht haben. Also nicht so brutal, wie das dann ja eigentlich ist. Aber ich finde, es wegzulassen und zwei Leute, die einfach wirklich meiner Ansicht nach auf die Anklagebank gesetzt werden sollten, beziehungsweise sich ihr Leben lang damit auseinandersetzen müssten, dass sie eine junge, talentierte Künstlerin in den Tod getrieben haben, das muss doch da drin auftauchen.
Ja, und nicht nur das, auch die Rolle der Medien, die wird so ganz oberflächlich mal angeschnitten. Aber ich habe mich erst vor ein paar Wochen mit einem alten Kollegen aus England unterhalten, der damals auch für Boulevardmedien in England gearbeitet hat, der ganz viel über Amy Winehouse gemacht hat und der auch heute rückblickend sagt, dass er und viele Kolleginnen und Kollegen, die damals das Thema Amy Winehouse bearbeitet haben, heute sich schämen dafür, was sie gemacht haben. Das finde ich auch, fand ich ganz beeindruckend, weil man das von der britischen Presse eigentlich nicht kennt, dass sie so reflektieren.
Aber schämen in welcher Art und Weise?
Schämen, dass sie große Mitschuld an ihrem Absturz und an diesem ganzen Drama gehabt haben, weil sie sie gejagt haben. Weil Amy Winehouse zu dem Zeitpunkt in England, nicht nur in England, Europa, Deutschland ja auch, aber vor allen Dingen natürlich in England, das war einer der größten Popstars, die zu der Zeit gab. Und man hat diesen Absturz dieser Person ja medial begleitet. Und die haben sich auf alles gestürzt, was ihnen vorgeworfen worden ist. Und da gab es, sagt er auch jetzt rückblickend, es gab niemanden bei ihnen in der Redaktion, der mal irgendwie in Frage stellte, ey, wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen irgendwie dieser jungen Frau Luft lassen. Und wir müssen die einfach mal in Ruhe lassen, weil die ist krank. Und das ist sie ja gewesen. Sie ist eine drogenabhängige Alkoholikerin gewesen, die ganz viele Probleme gehabt hat, die krank war und die man hätte in Ruhe lassen müssen, aber man hat es nicht gemacht, man hat sie weitergejagt und das naheste Umfeld von Amy Winehouse, Vater, Blake Field, der Civil, aber auch einige Freunde von ihr, die auch so tun, als wenn sie irgendwie nette, liebe Leute, haben das nicht verhindert. Also er hat mir eine Szene beschrieben, wo eine gute Freundin von Amy bei ihnen in der Redaktion angerufen hat und gesagt hat, hey, wollt ihr nicht vorbeikommen? Wir machen ein kleines Brunch bei Amy. Und das war schon zu der Zeit, wo sie wirklich total abgestürzt war, wo es Fotos von ihr gab, wo sie in irgendwelchen Kneipen auf dem Boden lag mit blutigen Schuhen. Also wirklich ganz, ganz viele schlimme Fotos. Oh. Und da hat die Freunde angerufen, so, wir machen ein Brunch bei Amy. Habt ihr nicht Lust, vorbeizukommen mit dem Fotografen? Und da haben die nur gesagt, klar, sind wir sofort dabei. Dahin und sind sie in diese Bude rein. Er sagte, es war das die schlimmste Junkie-Bude, die man sich vorstellen kann. Und Amy war dann da, war völlig neben der Spur, verwirrt irgendwie. Und die haben da mit der so gesessen. Also man hat die wirklich der Presse zum Fraß vorgeworfen. Und ja, damals, sagte er selbst, hat das niemand hinterfragt. Heute glaubt er hat auf jeden Fall irgendwie gesagt, es ist wirklich, wenn ich es heute anders machen könnte, würde ich es machen. Es ist damals so passiert, aber es ist, glaube ich, auch von Journalisten dann, muss man fairerweise vielleicht auch denen, die vielleicht nicht zugestehen, aber das zur Erklärung, wenn das ist dann vielleicht auch wie so eine Sucht dann auch in der Berichterstattung, dass man dann nicht mehr die weiß, bis wohin man gehen soll. Und da der, ja.
Das war ja auch noch eine andere Zeit. Ich glaube, heute ist man solchen Themen gegenüber auch viel sensibler, also gerade was mentale Gesundheit angeht, dass man da im Zweifel vielleicht auch rücksichtsvoller oder ein bisschen diskreter vielleicht wäre, ne? Aber also auch als Medium. Aber es ist wenigstens eine gesunde Selbsterkenntnis, ne, finde ich, die der Vater offensichtlich nicht an den Tag legt und viele Freunde offensichtlich auch nicht, ne, wenn die das so befeuern, dass die weiter irgendwie das quasi alles nur auf Amy selbst schieben, ne, was ja irgendwie komplett traurig ist. Und der Vater hätte ja auch die Chance gehabt, er muss sich ja selber gar nicht irgendwie als den großen Verantwortlichen da präsentieren, aber zumindest, dass es so inszeniert wird auch, dass es zur Diskussion steht und dass man vielleicht über bestimmte Situationen streiten kann, ob er sich hätte anders verhalten müssen können sollen oder eben nicht. Ne?
Genau.
Ja, zumindest er hätte ja, also genau das, was du sagst, er hätte sich ja viel besser rehabilitieren können, wenn er rückblickend sagt, Alter, ich bin dafür mitverantwortlich und das wird mir mein Leben lang, wird mich das nicht ruhig schlafen lassen, dass ich meine eigene Tochter sozusagen da im Stich gelassen habe. Und so ist es gewesen. Und jetzt im Nachhinein hätte alles machen können, aber sich reinwaschen, so eine Art von Greenwashing zu machen, finde ich eine absolute Frechheit. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann darf man so einen Film, und ich bin immer dafür, ins Kino zu gehen, aber dann darf man so einen Film auch nicht unterstützen. Also ich bin froh, dass du den jetzt gesehen hast und mir das so offen sagst, weil ich wäre genauso wie Anja, ich war interessiert, ich habe aber so viel im Vorwege auch darüber gehört, dass ich gesagt habe, boah, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, aber du bestätigst jetzt ja, sag ich mal, die größten Befürchtungen, die man bei so einer Sache haben kann. Ah, schade.
Aber ich muss nochmal nachfragen, kostümtechnisch ist das bestimmt ein Kracher, ja, oder?
Nein, das Ganze, was ich auch schon sagte, dieses ganze Setting, alles, was sie machen, auch das Nachstellen der Bars, wo Amy aufgetreten ist, wo sie aber auch als Gast dann war, das ist alles wunderbar gemacht. Und wie gesagt, auch wenn es nicht die Originalsongs sind, von Amy gesungen, sondern von der Marissa, ist es trotzdem nochmal diese Musik und da einzutauchen. Und man kriegt schon einfach ein Gefühl dafür. Und das spricht dann einfach für die Darstellung dann auch, was für ein unglaubliches Talent das gewesen ist und was für eine unglaubliche Musikerin.
Ja, also das. Aber vielleicht noch einmal ganz kurz dazu was zu sagen. Die Regie hat ja Sam Taylor Johnson gemacht. Ja. Das ist ja die Frau von Aaron Taylor Johnson, unserem nächsten eventuellen James Bond. Und die ist ja eigentlich eine Dame, die in der Vergangenheit der Filme gemacht hat. Also Noah Boy ist ja der Film, wo sie sich auch kennengelernt haben, sie und Aaron Taylor Johnson. Aber die ist ja eigentlich 50 Shades of Grey, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden. Aber sie ist ja, glaube ich, eigentlich eine Frau mit einem ganz klaren moralischen Kompass. Habe ich so zumindest bisher immer empfunden. Dann ist eben auch die Frage, also ich will jetzt auch gar nicht alle da in diesen Kakao, durch diesen Kakao ziehen, ne? Weil sie sagt natürlich auch, jetzt habe ich die Möglichkeit, einen Film zu drehen und dann über Amy Winehouse ist ja bestimmt auch ganz cool. Aber ich finde dann, ich frage mich dann immer so, wie ist das, wenn sie das Drehbuch liest und sich überlegt, wie setzt sie dann zusammen? Und du hast ja gerade gesagt, die Performance von der Hauptdarstellerin ist so mega, hätte eigentlich Oscar-Nominierung oder sowas fürs nächste Jahr verdient. Mal schauen, ob der Film dann so ein Rohrkrepierer wird, weil die Leute alle sagen, ich will mir das nicht angucken, dass der Vater so tut, als hätte er nichts gemacht. Aber dann, das finde ich dann so, wiederum so schade. Der Film hätte ja so eine kritische Note total verdient.
Ja gut, aber das ist halt immer, wo kommt das Geld her für so eine Produktion? Und das kommt halt nur mal von der Winehouse, von Amy Winehouse Foundation, die von Mitch geleitet wird. Und er wird höchstwahrscheinlich in den Gesprächen, ich nehme an, dass Sam Taylor Johnson sich mit ihm unterhalten haben wird, auch über Amy und über all das. Und er wird eine ganz andere Darstellung von dem haben, als das, was wir jetzt erzählen. Also fairerweise muss man auch sagen, er war ja auch wirklich dabei. Ich war nicht dabei, aber ich war medial dabei. Ich kenne viele Kollegen, Journalisten, die medial oder ganz nah dran waren, so wie der eine, von dem ich gerade berichtet habe, die etwas anderes darstellen. Diese Doku, Amy zeigt, finde ich sehr schlüssig irgendwie, wie die Mechanismen da gewesen sind. Und am Ende des Tages irgendwie, ja, wird auch Mitch Winehouse immer zugeben müssen, Es gab sicherlich Momente, wo er Amy ganz hätte aus dieser Welt rausziehen können und irgendwo anders hinbringen können, damit sie zur Ruhe kommt und damit sie vielleicht auch wieder gesund wird. Das ist bei Drogenabhängigen natürlich immer ein schwerer, langwieriger Weg. Aber
den kannst du ja nur schaffen, wenn du Menschen um dich rum hast, die wollen, dass du schaffst.
Genau. Gibt's zum Beispiel auch eine sehr lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, von Britney Spears, die haben obwohl die hat auch Drogenprobleme gehabt, aber die hat natürlich auch einen ganz schlimmen Absturz hatte. Und die ist übrigens dann von ihrem Umfeld ja mal ist die mal dann aufs Land gebracht worden. Ich weiß gar nicht, in welchen Staat die hingekarrt worden ist. Und da haben wir Kollegen von der amerikanischen InTouch, die haben damals so zwei Reporter zu Britney Spears in diesen Ort geschickt und um zu berichten, was denn das war, kurz nachdem sie sich eine Glatze hat rasieren lassen, in der Rehab war, und das war halt damals das Thema, und da haben sie zwei Leute hingeschickt, die halt gucken sollten, wie es ihr da geht und wie sie dort lebt. Und diese Reporter sind dann da hingefahren und haben an der örtlichen Tankstelle gefragt, wo denn das Anwesen oder das Haus von dieser Familie sei, wo angeblich Britney wohnen würde. Und die haben denen auch gesagt, ja, müsst ihr da hochfahren und so weiter. Und dann sind sie da hingefahren und auf dem Weg dorthin ist schon auf sie geschossen worden.
Ja, von Britney persönlich?
Von Verwandten von Britney. Also die Leute von der Tankstelle haben dann wohl bei den Verwandten angerufen, gesagt, hier kommen die lausigen Reporter aus Los Angeles oder New York, wo auch immer die herkamen. Und die sind hinter Britney her irgendwie. Und da hat sich dann die Dorfgemeinschaft zusammengetan irgendwie und haben dann die mit Waffengewalt.
Also das Schießen finde ich scheiße, aber der Rest finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Wenn die da stehen und die dann rauskommen.
Ja, was meinst du, wie schnell die wieder umgedreht haben?
Ja, in touch. Ja. Ich meine, wir können ja gleich bei Nachrichten bleiben. Also erstmal, du würdest sagen, Daumen runter.
Nee, das ist wirklich so, ich finde es schade. Es ist so eine vertane Chance. Mhm. Aber der Film hat mir trotzdem Spaß gemacht, weil die Musik und das ist, Anja, dieses Ganze drumherum, die Mode und so weiter, das hat mich noch mal ein bisschen in diese Zeit zurückgenommen. Und ich finde, wie gesagt, Marissa Abela, finde sie super. Viel, viel besser, als ich gedacht habe am Anfang. Und deshalb ist es bei mir so 5 von 10 Punkten.
Okay. Es gab am vergangenen Wochenende eine große Veranstaltung, die, sag ich mal, vor 20 Jahren eher noch nerdig war und mittlerweile eigentlich das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, neue Blockbuster zu präsentieren, und das ist die CinemaCon. Die ist wieder gewesen über 3 Tage lang in Las Vegas, und das Spannende ist, dass ja, das ist ja per Zufall entdeckt worden, ne? Weil irgendwann ja die Macherinnen von Superheldenfilmen irgendwann gedacht haben, so, ey, eigentlich machen wir die Filme doch für die Leute, die totale Freaks sind, also sich die Comics kaufen, die jeden Superheldenanzug alles auswendig können und genau darüber Bescheid wissen, und haben dann angefangen, diese Filme da zu zeigen oder per Trailer vorzustellen, auch mit Star Wars und sowas, und dann sind die Pressekonferenzen zu den Filmen mittlerweile auch das große Star-Who-is-who, das es überhaupt gibt. Es ist echt geil, sich die Bilder anzugucken. Vor allen Dingen, wie die Leute dann immer alle durchdrehen. Und mittlerweile ist es so, dass ja aus allen Genres eigentlich Filme auf der CinemaCon präsentiert werden. Und da sind ein paar echt geile dabei. Also unter anderem, weil wir gerade über das Biopic gesprochen haben, gibt es ja nächstes Jahr das Michael Jackson Biopic. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Das soll am 18. April 2025 rauskommen. Es gab auch schon Gerüchte, dass man Footage davon zu sehen kriegt. Dann hat das Studio das wieder zurückgezogen. Jetzt ist aber bekannt geworden, dass es über 30 Songs von Michael Jackson enthalten soll.
Wie lang soll das denn gehen?
Das frage ich mich. Und vor allen Dingen, jetzt kommt's. Welche Epoche seiner Karriere wollen Sie denn erzählen? Wir haben damals darüber diskutiert, Timmy und ich haben beide gesagt, um allen Sachen aus dem Weg zu gehen, die ja da draußen zu Recht diskutiert werden, die juristisch nicht zu Ende gebracht wurden, aber ja durch unterschiedliche Zahlungen, möchte ich auch gerne nochmal an alle Michael Jackson Fans richten, durch unterschiedliche Zahlungen ja sozusagen aus einem Rechtsstreit herausgenommen worden sind. Die richtigste Epoche wäre eigentlich Kind bis Thriller.
Ja.
Kind bis bis Thriller das erfolgreichste Album aller Zeiten. Das würde ja am meisten Sinn machen, weil danach wird es ja immer schwieriger. Oder sehe ich das falsch?
Du hast schon recht. Ich meine, der wird ja auch von seinem Onkel, glaube ich, produziert, der Film.
Das,
ne?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist eine ähnliche Problematik wie bei dem Amy Winehouse-Film.
Und bevor die dann das alles weichspülen, würde ich auch sagen, dann lieber irgendwie die Karriere mit den Jackson 5 und seinen Solostart und was er da für einen Kracher hingelegt hat mit dem Thriller-Album und dann Ciao Kakao.
Ja.
Und bei allem anderen, das, ne, du filmst dich dann um Kopf und Kragen.
Nee, vor allen Dingen, was welche Position stellst du da? Mhm. Also.
Ja, du sagst gerade, man filmt sich um Kopf und Kragen. Wir haben, Steven und ich haben schon mal darüber wild diskutiert, beziehungsweise, ja, diskutiert. Und haben dann im Anschluss aber auch ganz viele, teilweise auch böse Mails bekommen. Wir hätten Michael zu sehr verurteilt und das alles als Fakt genommen, dass er etwas mit Kindern gehabt hätte. Stimmt. Wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei und ich will den auch gar nicht jetzt verurteilen, aber das Problem oder das große Problem ist, dass die Vorwürfe einfach im Raum stehen. So, und das kann ich jetzt auch nicht so wegwischen. Ich kann nicht einfach so tun, als wenn das nicht da gewesen wäre, nur weil es am Ende nicht bewiesen ist irgendwie. Und das hinterlässt ja schon mal so ein Geschmäckle irgendwie und so ein ungutes Gefühl einfach. Ohne, wie gesagt, ich will dem gar nichts böse. Ich finde, das ist einer der musikalisch der größten Künstler, die es je gegeben hat, ohne jegliche Frage. Von der menschlichen Seite kann ich es nicht sagen. Kann ich's
aber ich finde, es geht ja auch gar nicht mal ausschließlich um die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs, sondern es geht ja auch darum, wie sein Selbstverständnis war, was die ganzen Operationen anging. Und dass er natürlich spätestens am Ende auch hardcore medikamentenabhängig war. Mhm. Ne? Und dann ist ja auch die Frage, also letztlich hat ihn das ja das Leben gekostet. Ja. Ne? Und das ist ja auch die Propofol. Frage. Ja, da ist ja auch die Frage, wie stellst du das dar? Und welchen Einblick oder welche Einsicht in ihn und seine Persönlichkeit würden die dann überhaupt geben oder geben können oder wollen? Ne? Weswegen er so angetrieben war, sich komplett zu verändern, körperlich auch.
Ja, also ich meine, die Zusammensetzung der Leute, die da mitmachen, ne? Also Coleman Domingo ist ja einer der Darsteller, Antoine Fuqua macht den Film, ja. Also die Voraussetzungen sind super. Trotzdem möchte ich natürlich gerne wissen, was erzählen sie? Genau das, was du gesagt hast. Es ist eine ganze Bandbreite an Themen, vor allen Dingen auch, wie ist er damals geknechtet und sag ich mal auch physisch oder psychisch eher misshandelt worden, auch von seinem Vater, der da ja auch ein Diktator und ein Despot war. Auch das ist ja zumindest zum großen Teil dokumentiert, wie er seine Söhne auch gepusht hat oder seine Kinder allgemein. Also deswegen, auch da wieder geht's darum, und wir sind eigentlich die Michael Jackson Generation, ne? Also wir haben ja, sag ich mal, die größte Phase seiner Berühmtheit mit Thriller und allem, was dazu kam. Und ich weiß nicht, ich bin nachts aufgestanden, weil im ZDF lief dann die Premiere von Bad.
Ja.
In dem Video, abends um 10, habe ich meine Eltern gefragt, haben gesagt, logisch, darfst du das gucken, ne? Und dann guckst du dir das Ding an und drehst völlig durch, weil das war ja, ich meine, im Prinzip hat er ja MTV eigentlich erst zu dem gemacht, was es war. Aber deswegen, also den möchte ich mir gerne angucken, aber ich möchte im Vorwiege zumindest wissen, worauf ich mich einlasse. Das sind 30 Songs, wie du gerade gesagt hast, das 30 mal 3, wenn ich richtig rechne, sind ja schon 90, dann drumherum noch ein bisschen was basteln, bist du auch bei 2,5, 3 Stunden, oder?
Ja, und das soll ja wahrscheinlich auch nicht so ein Musical-Film werden, nee, oder?
Aber das ist ein schönes Stichwort. Ein sehr schönes Stichwort, denn der Film ist auch vorgestellt worden und zwar geht es um Joker 2. Der Trailer ist ja draußen, Lady Gaga ist dabei, logischerweise auch unser Oscar-Gewinner Joaquin Phoenix. Und das, also wenn du dir den Film anguckst, kannst du schon, also die haben ja im Vorwege angekündigt, soll ein Musical werden. Und der Trailer, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der ist nicht schlecht.
Nein.
Ne? Also der ist definitiv nicht schlecht. Und vor allen Dingen gibt es diese Szene, wie er aus dem Knast rauskommt mit dem Regenschirm. Und dann wird auf einmal oben rauf, also geht die Kamera von oben auf die Regenschirme und dann sind die wie in so einem Musical, so wie Singing in the Rain in unterschiedlich bunten Farben. Aber da bin ich sehr gespannt, was das wird.
Du bist nicht so on?
Nee, ich war aber beim ersten Film schon nicht so on. Und ich fand den auch, es war nicht so meins. Also ich bin ja ein großer Batman-Fan und ich finde auch die Figur des Jokers total faszinierend und spannend. Ich fand auch, dass Joaquin Phoenix oder Joaquin, wie man es richtig ausspricht.
Wie wir Spanier sagen.
Wie Spanier, Joaquin.
Sí, claro.
Zu Recht einen Oscar dafür bekommen hat. Ich fand den Film aber, es war nicht so meins. Mir war das zu verstörend in vielen Sachen. So. Und das soll der Neue, habe ich jetzt gehört, der soll nicht mehr so verstörend sein. Er soll auch nicht so super brutal sein wie der erste Teil.
Also was ich daran spannend finde, was Tim gerade gesagt hat, ist, wir reden ja über einen der grausamsten Bösewichte in der Geschichte der Superhelden-Sagas, ne? Ob Marvel oder DC. Also der Joker ist ja eigentlich, und wenn du dir die Comics anguckst, das ist schon grauenhaft, was der macht, ne? Also weil der ist ja komplett verrückt. Und
ja,
das
ist
kommt,
halt ein Psychopath.
Ja, also ein totaler Psychopath. Und das ist, finde ich, ja auch immer eine spannende Diskussion. Einen Film über einen kompletten Psychopathen zu machen, der dir sympathisch ist, ist ein bisschen so wie bei Schweigen der Lämmer. Hannibal Lecter. Wenn du dir nur rein mal die Figur Hannibal Lecter anguckst, ist das ja niemand, den du sympathisch finden kannst eigentlich, aufgrund dessen...
Hast du ihn sympathisch gefunden?
Nee, aber du hast ja in irgendeiner Art und Weise, vor allen Dingen am Ende von Schweigen der Lämmer, wie er den, wer ist das, der Psychologe in Italien, weißt, was ich meine, ja. Wo er da, ich gehe jetzt essen oder irgendwas, sagt er, und setzt ihn den Hut aus und weißt, er schnappt ihn sich jetzt und wird ihn umbringen. Ja. Da sagst du, ja, gut, dass du das machst, weil der ist noch ein größeres Arschloch. Aber ja.
Und du freust dich, dass er frei ist quasi.
Ja, genau.
Das ist halt das Perverse, ne? Dass man denkt, ah ja, cool, dass er jetzt nicht mehr hier irgendwie...
Das habe ich nicht. Dass ihr seid wirklich auch ganz verstörende Leute, seid ihr beide.
Wieso?
Ja, dass ihr euch darüber gefreut habt, dass Hannibal Lecter frei ist. Also das ist wirklich...
Hannibal Lecter.
Hannibal
Lecter ist frei.
Da habe ich mich nun überhaupt nicht drüber gefreut. Ich fand jetzt irgendwie, dass das, ich fand das eine spannende, angsteinflößende Person oder Figur, aber dass ich mich darüber gefreut hätte, dass der am Ende frei ist. Ich habe mich darüber gefreut, dass er diesen wirklich fiesen Psychiater dann sich schnappt. Ja, peng, aber ansonsten habe ich gar keine positiven Gefühle für diese
Figur. Ich habe jetzt auch keine Party geschmissen, aber ich finde, man ertappt sich dabei, dass man
das gut findet. Ich habe den Bravo-Starschnitt von Hannibal Lecter zu Hause.
Wie heißt der nochmal?
Hannibal Lecter.
Oh Gott, das wird mir jetzt ein Leben lang vorgehalten.
Du hast mich schwach gemacht. Aber jetzt war dann Anja schon.
Ich finde das, also ich habe mich dabei ertappt, dass ich das gut fand oder nicht schlimm. Und dann denkt man natürlich, oh Gott, ich könnte ja die Nächste sein, die er da verspeisen möchte, ne? Aber
aber so. Beim Joker ist ja die Frage. Also, weil ich fand ihn, ich weiß genau, was du meinst. Das ist jetzt auch nicht einer der Filme, wo ich gesagt habe, oh, wie genial, dass die das so gemacht haben. Die Performance von Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix ist super, aber der war mir zeitweise definitiv zu brutal und dieser Hang in die komplett psychopathische, das hat mir auch ein ungutes Gefühl gegeben, weil es gibt leider viel zu viele Menschen auf dieser Welt, die genauso einen Hau haben und genauso schlimme Dinge machen und genauso drauf sind. Und das ist dann immer diese Gratwanderung. Jetzt beim zweiten finde ich die Idee, das aus dieser Perspektive rauszunehmen, ich meine, wir reden immer noch über Gotham City, aber aus dieser Perspektive rauszunehmen, daraus ein Musical zu machen und dann hast du natürlich dann auch noch Harley Quinn dabei. Keine Ahnung, mich reizt es schon, aber ich weiß genau, was du meinst, Timmy.
Und wir haben ja letzte Woche über Ripley gesprochen. Mhm. Vielleicht nur einmal ganz kurz darüber. Ich habe jetzt die Serie bei Netflix zu Ende angeguckt. Und ich muss jetzt mittlerweile sagen, dass sie mir fast besser gefällt als der Film, damals mit Matt Damon und Jude Law. Weil, und genau aus dem Grund, weil die Figur des Ripleys einem bis zum Ende unsympathisch bleibt. Und in dem Film entwickelt man zwischendurch durchaus Sympathien für Matt Damon, der ja den Ripley da spielt und fiebert so ein bisschen mit ihm mit. Und das tut man bei dieser Serie gar nicht, weil der Andrew Scott, das hat so was Dämonisches auch und ist einfach so vom Kern her einfach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wer in der Hölle hat Bock, mit so einem Typen abzuhängen? Ja,
der ist so, auch gar nicht so nahbar.
Nein, so spooky und creepy ist in allem, wie er da durch die Gegend läuft. Also das ist vielleicht der einzige Fehler an der Serie, warum dieser Milliardärssohn überhaupt eine Freundschaft mit ihm in Betracht zieht, weil die ganze Zeit, der hat nichts, was einen jetzt irgendwie so einen dahin ziehen lässt. So. Aber das ist das Tolle an der Serie, dass es, und du bleibst trotzdem dabei und verfolgst den Weg dieser Figur, die perfekt uns.
Aber das ist dann genau der Weg, den du eigentlich einschlagen musst mit so einer Figur.
Ja.
Oder? Du musst rausgehen und sagen, das ist Quatsch. Aber lass uns ganz kurz nochmal zwei, drei andere spannende Sachen. Es gab erste Bilder von dem John Wick Spin-off mit Ana de Armas.
Ballerina,
da bin ich mal gespannt. Dann, da muss ich innerlich immer lachen, ne? Wenn ich schon lese, M. Night Shyamalan hat einen neuen Film rausgebracht, dann denke ich immer so, okay, mal gucken, welchen Spin du dir jetzt überlegst, der keinen Sinn macht, aber er kommt ja so ein bisschen wieder, ist ein total netter Typ, ne? Mhm. Also wenn du mit ihm redest, er ist super nett, er ist super smart. Ich meine, der hat ja auch wirklich etwas geschaffen. Er bringt einen neuen Film raus, der heißt Trap mit Josh Hartnett in der Hauptrolle. Und da geht's um einen Vater und eine Tochter, die ein Popkonzert besuchen und feststellen, dass sie im Zentrum eines unheimlichen Ereignisses stehen. Oh, gut.
Wow.
Und zwar wollten die, nee, ich sage jetzt nichts Böses, egal.
Doch, sag mal was
Böses. Nein. Und dann wollte ich nochmal was ansprechen und dann müssen wir gleich mal unsere Hausaufgabe nochmal ein bisschen besabbeln. Weil Margot Robbie, ne, hat ja, wie gesagt, brauchen wir nicht drüber zu reden, mit Barbie den erfolgreichsten Film des letzten Jahres geschaffen, mit ihrer Produktionsfirma auch richtig was geleistet, gehört jetzt zu den Top-Verdiener Rinnen Hollywoods, also auch mehr als viele männliche Counterparts, was großartig ist. Es wird über Barbie 2 gesprochen, aber es gibt jetzt zwei News, Timmy, die du auch erstöbert hast mit deinem Trüffelschwein-Näschen, weil sie macht jetzt ganz interessante Filme oder hat sich zumindest die Rechte gekauft dafür.
Ja, offenbar, ich finde es so lustig, dass das ist nicht nur das
Hannibal Lecter und Marvel.
Was ist heute los? Ich meine, dass ich viel rumstottere und so weiter, ist ja bekannt.
Nein, aber Marvel und Hannibal Lecter.
Oh Gott. Also es gibt nicht mehr nur das Marvel Cinematic Universum, sondern jetzt auch das Margot Cinematic. Das schneiden wir raus, bitte, oder? Das können wir jetzt bitte rausschneiden.
Sondern was gibt es noch für ein Universum?
So, nee, jetzt halt die Klappe jetzt. Wir reden jetzt einfach über Margot Robbie und darüber, dass sie zwei Spiele-Franchises sich unter den Nagel gerissen hat. Was ist denn jetzt?
Nee, ich wollte sogar.
Ich weiß nicht, ich muss die ganze Zeit schon weinen vor Lachen.
Ja, erzähl mal weiter. Die Franchises. Welche? Timmy.
Einmal The Sims.
Das verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Sprechen die denn auch so wie in dem Spiel?
Ja, aber hast du bei Barbie das am Anfang verstanden?
Nein. Ich finde ja bei den Sims sprechen sie doch so. Bleibt das dann auch in der Originalsprache? Okay. Ja, aber ist ja ein Riesenspiel gewesen.
Riesenspiel, ja, aber ich habe mich damals, als ich das erste Mal gehört habe, dass die Barbie verfilmen, war meine erste Reaktion so, pff. Was soll denn da jetzt kommen? Irgendwie, es hat mich überhaupt nicht gekickt oder Interesse hervorgerufen, sich das Ding anzugucken. Und wenn wir jetzt, ja, wenn ich ehrlich bin, was sie dann geschaffen haben, ist wirklich 1A. Also.
Der super.
Super. Und genauso ist es vielleicht auch bei The Sims. Also ich, ne, Videospiel-Adaption.
Ja, vielleicht ist sie endlich mal diejenige, die es auf die Reihe kriegt. Weil so richtig funktionieren ja Videospieladaptionen nicht.
Naja, wenn sie einen Angang haben wie bei Barbie und sagen, wir machen eine ganz eigene Welt da draus irgendwie, dann kann das schon funktionieren. Und The Sims bietet ja, ich meine, es ist ja eine Welt Aufbausimulation, in der man seine kleinen Figuren und deren Umfeld irgendwie im Laufe des Spiels immer weiter aufbauen kann. Das gibt natürlich viele Ansatzpunkte, was da draus zu machen. Also
super.
Das ist schon super spannend. Ich finde, das zweite Ding, wo sie sich auch die Rechte für gesichert hat, ist Monopoly.
Und das finde ich schon wieder geil. Weil es gab ja schon mal Schiffe versenken.
Ja?
Ja, Schiffe versenken war dieser Film mit dem, wie heißt denn der, wo diese Aliens,
Pacific Rim?
Nee, dieses...
Pacific Rim.
Dieses,
du wirst jetzt nur über mich lachen, weil
nein,
ich
überhaupt
nicht,
aber das
wie heißt denn der Darsteller aus diesem Mars-Film, der Disney fast ins Verderben gerückt hat?
Den Mars-Film? Der Marsianer?
Nee. Auf jeden Fall, erzähl mal weiter über Monopoly, was du davon hältst, und ich sage euch...
Es gab mal einen Cluedo-Film.
Ja, ja.
Den gab's mal.
Ja, genau, warte mal, ich bin gleich bei dir. Erzähl mal weiter.
Was auch immer. Sie haben jetzt noch nicht verraten, wie die Handlung des Films genau sein wird. Aber es dreht sich um das Spiel Monopoly und die Welt, in der das Spiel Monopoly spielt. So.
Aber das finde ich auch spannend. Du kannst ja auch so richtig irgendwie, wenn das jetzt mehrere Protagonisten sind oder sowas, die können sich ja auch richtig battlen. Ne? Es ist ja auch so ein Abbild unserer Gesellschaft eigentlich. Ne? Es geht so um Häuser kaufen, mehr Kohle machen, genau, Immobilien ranscheffeln und so.
Und Wohnhäuser abreißen und Hotels drauf bauen.
Dann kommst du in den Knast zwischendurch oder so, musst wieder ganz von vorne anfangen. Musst dir überlegen, wie du investierst, kannst wieder Sachen verlieren und so. Also das ist schon ganz spannend, vor allen Dingen, wenn man halt so, also dann wirklich auch weiß, dass das so ein Spielspiel ist. Und
ich habe gehört, man muss nur die Bahnhöfe kaufen, dann gewinnst du.
Ja?
Ist das die Taktik?
Habe ich mal gehört. Aber es heißt ja nichts.
Meine Taktik ist weiter Parkstraßen, Schlossallee kaufen.
Ja?
So schnell wie möglich
die dicken
kaufen.
Dinger.
Die dicken Dinger. Ist aber eine Glaubensfrage, habe ich gelernt jetzt. Gibt auch viele, die sagen, das ist der größte Fehler, die beiden zu kaufen, sondern man muss auf andere setzen. Vielleicht auf die Bahnhöfe. Aber ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren mit der
Schlossallee. Wir können ja mal live zusammen Monopoly spielen.
Wollen wir das mal machen?
Hätte ich echt Bock.
Ja.
Habe ich lange nicht mehr gespielt.
Ich auch nicht. Nee,
aber ich sage euch jetzt, der Film hieß Battleship. Also im Jahr 2012 von Peter Berg inszeniert mit Taylor Kitsch, den meinte ich. Liam Neeson ist dabei, Alexander Skarsgård. Rihanna ist ebenfalls in diesem Film zu sehen. Also er ist schon ziemlich gut besetzt und der Film ist jetzt...
Lustig, die habe ich mit Pacific Rim gerade verwechselt. Da spielt Rihanna nämlich nicht mit, sondern die spielt bei Battleship mit.
Genau, der ist damals nicht so gut weggekommen.
Pacific Rim ist, glaube ich, Idris Elba. Ist der da nicht dabei? Und
ja, Idris Elba und Charlie Hunnam.
Charlie Hunnam, genau.
Den ich ja großartig finde, der ja in den Guy Ritchie-Filmen immer glänzt. Und dann alles, was er daneben macht, dann hat er King Arthur gespielt Guy Ritchie, war ganz cool. Aber hier Pacific Rim, das ist ja Guillermo del Toro, das war irgendwie alles nicht so richtig was. Aber ich finde es geil. Ich sag dir eins und ich gebe dir der Brief von Siegel drauf. Die Margot Robbie wird das super machen. Die wird da was Geiles draus machen. Die kann das. Die hat jetzt das Team an Leuten, hat jetzt das Renommee, der das Vertrauen der Studios, die sagen, ey Leute, da packen wir richtig Geld rein.
Und ich bin mal gespannt, was jetzt passiert, weil natürlich ganz Hollywood da drauf guckt, was macht Margot Robbie mit ihrer Produktionsfirma als nächstes. Jetzt haben sie sich Monopoly gesichert. Wartet mal ab, Leute, irgendwie demnächst geht irgendwie das Spiel des Lebens weg und Strategie.
Oh, das habe ich geliebt.
Und Risiko. Ich habe seit Urzeiten nicht mehr Spiel des Lebens gespielt. Das können wir auch mal spielen.
Ja, wieder. Und wir kaufen dann einfach die Rechte an Mau Mau. Müssen wir mal gucken, was für ein Spiel darauf. Oder aus Skippo.
Skippo? Was ist denn Skippo?
Skippo ist nicht mit den Karten. Noch mit
das kenne ich gar nicht.
Oh, ey, wir machen Spieletag. Jeder bringt sein Lieblingsspiel mit. Du bringst Hannibal Lecter mit.
Und Masel. Die ganzen Masel-Spiele bringe ich auch mit.
Wir gucken einmal alle Masel-Filme und Hannibal Lecter. Nee, was ist das? Wir können wirklich, das ist jetzt die Hausaufgabe für das nächste Mal. Wir gucken mal Brettspiele durch oder Allgemeinspiele. Also welches Spiel könnte einen filmischen Spin-off bekommen?
Das ja, ist gut.
Ja, lass uns bei Brettspielen bleiben.
Bei Brettspielen.
Bei Brettspielen.
Ego, jetzt habe ich denselben Swiss wie du.
Yes.
So, aber jetzt wollten wir noch einmal, das war die Hausaufgabe vom letzten Mal, bevor wir uns schon wieder eine neu auferlegen, über Stunts sprechen. Also in Anlehnung ja auch an das, was jetzt Ende der Woche passiert. Da werden wir für euch bei der Fall Guy Premiere auflaufen und mal schauen, was die Superstars so machen. Und berichten euch natürlich in der nächsten Folge davon. Aber jetzt einmal ganz kurz, beste Stunts aller Zeiten. Wir haben ja, und ey, ganz im Ernst, wenn du dich einmal mit dieser Thematik auseinandersetzt, dann wirst du ja total beknackt in der Birne. Und siehst erstmal, wie gigantisch das Feld ist. Und da muss ich dann auch nochmal zu sagen, es gab ja die World Stunt Awards.
Ja.
Ne, da waren dann ja auch so Sly Stallone, Schwarzenegger war dabei. Ich glaube sogar Red Bull hat das mal gesponsert, kann sein?
Bestimmt.
Also das fand ich richtig cool. Ich glaube, das war nie so richtig erfolgreich, weil das dann alles so ein bisschen zu inszeniert wirkte. Ne? Dann haben sie natürlich auch versucht, so Stunts einzubauen in die Ansprachen und in die Dankesreden und so. Das ist alles ein bisschen viel. Aber grundsätzlich finde ich das echt cool. Und die überlegen ja gerade, was machen die in der Zukunft für neue Kategorien bei den Oscars. Jetzt gibt es ja angeblich Best Casting. Was hat der Jimmy Kimmel sich auch so ein bisschen drüber beeiert oder vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Aber ich glaube, das bester Stunt in einem Film,
ja,
finde ich, könnte eine Kategorie sein, die spektakulär ist und auf jeden Fall auch Bock macht.
Das mochte ich immer bei den MTV Movie Awards, dass die immer coole Kategorien drin hatten. Die hatten, glaube ich, auch bester Stunt drin. Bester Kuss oder bester Filmbösewicht
fand
ich immer coole Kategorien.
Aber also da muss man ja dazu sagen, ein Stunt, ne? Also die Historie an Stunts ist ja unfassbar, ne? Seit wann es die gibt und welche Art und Weise es die gibt. Und zeitweise verwechselt man ja auch, sag ich mal, den Stunt mittlerweile mit der Größe. Also ganz viele denken ja, je größer, also wenn du dir jetzt zum Beispiel Fast and Furious anguckst, ne? Mhm. Tut mir leid, ich sag's gerne nochmal, der letzte ist eine absolute Katastrophe, einer der schlimmsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Punkt. Wenn dann.
So, ihr könnt alle jetzt wieder schreiben, Steven, du hast keine Ahnung.
Ja, genau, könnt ihr gerne schreiben. Akzeptiere ich auch. Bei Fast and the Furious könnt ihr es von mir schreiben. Aber wenn dann 10 Autos ineinander krachen und dann überschlägt sich ein Tank, es sieht spektakulär aus. Aber ich finde, es gibt so andere Stunts noch, die mir so hängen geblieben sind. Aber lass uns nochmal unsere Top 3 jeder kurz mal reinschmeißen.
Top 3. Fangen wir bei Platz 3 an?
Ja.
Willst du anfangen?
Ja, also ich würde da gerne dem Vater aller Stunts Tribut zollen. Und zwar ist das für mich Buster Keaton. Und es gibt einen Film von 1928, der nennt sich Steamboat Bill Jr. Den kennt nicht unbedingt jeder, aber jeder kennt diese Szene. Und zwar steht Buster Keaton auf einer Position und von hinten fällt die Fassade des Hauses um und er bleibt so stehen, dass er sozusagen im Türrahmen stehen bleibt und ihm nichts passiert. Das ist lustig, weil wir haben das gleiche Spiel mal gemacht bei Joko und Klaas gegen ProSieben. Mit Joko und Klaas, die mussten dann auch an der Position stehen, aber das war so eine Styroporwand, die dann umkippte. Und dazu muss man sagen, nee, es ist ein Fenster ohne Scheibe, nicht die Tür, dass Buster Keaton. Also damals gab es ja nicht die Dimension der Sicherheitsvorkehrungen wie heute. Die haben natürlich darauf geachtet, dass ihnen nichts passiert. Aber das war eine echte Hauswand, also eine echte Steinhauswand. Das heißt, so wie die umgekippt ist, hätte sie ihn getroffen, hätte sie ihn also
platt gemacht.
Ja, also schwer verletzt oder vielleicht sogar getötet. Und er hat es trotzdem getan. Und das ist so unfassbar und ich finde, das ist für mich auch ein Stunt, der im Prinzip alles danach auch beeinflusst hat. Ne? Also zum Beispiel Jackie Chan ist auch in meiner Liste, sage ich auch gerne was. Jackie Chan ist ja jemand, der all seine Stunts selbst gemacht hat, sieht man auch immer in den Outtakes. Der ist ja von Buster Keaton inspiriert worden, weil Buster Keaton hat es ja diese physische Comedy damit verbunden. Das ist mein Platz 3, wollte ich damit sagen.
Ja, finde ich aber sehr cool, dass du so weit zurückgegangen bist, auch weil er ist wirklich der Urvater aller Stuntman. Und ja, wenn man sich jetzt so Gedanken macht, man ist mal so in der Neuzeit irgendwie gefangen, irgendwie, weil es natürlich alles viel größer, extremer und so weiter geworden ist. Irgendwie. Aber nee, finde ich einen coolen Platz 2. Anja, willst du weitermachen?
Nee, ich übergebe gleich nochmal an dich, aber ich finde auch, dass man wirklich nicht überbetonen kann. Also man kann es nicht oft genug sagen, wie krass das ist, was die damals gemacht haben, ne? In den 20er Jahren, weil die ja halt überhaupt gar keine Tricks hatten. Ne? Kein CGI, keinen doppelten Boden, keine extra großen Sicherheitsnetze. Und ich glaube, Buster Keaton hat ja 5 Jahre vorher auch schon irgendwie so einen Film gemacht, in dem er andauernd von Haus zu Haus springt und sich da irgendwie über die Regenrinnen quält. Ne? Und wie oft der da einfach auch wirklich sein Leben aufs Spiel
gesetzt hat. Ja, der hat einen Zug zu mir in Gleisen gebracht, ne? Den haben sie erst Jahre später geborgen oder ist auf Gleisen gelaufen und dann sind die Züge so an ihm vorbeigefahren. It's crazy.
Wie hieß damals noch diese Sendung? Jeden Freitagabend um 17.45 Uhr. Väter der Klamotte.
Ja.
So hieß das. Und da waren diese ganzen Buster Keaton und Leute, die waren da alle da und diese tolle Sachen. Toll. Und auch Western von gestern.
Ah, hab ich geliebt. Mit Fuzzi.
Fuzzi Jones, genau. Wie er schießt und dann der ganze Felsen explodiert.
Ja, genau, genau. Genau, also das auf meiner 3.
Aber deswegen, ich
oder
ahne...
Du kannst aber
ich ahne, was du sagen möchtest und ich möchte dir nichts vorwegnehmen, Tim. Deswegen bitte,
gut,
du
ich,
zuerst.
Ich komme jetzt einmal auch grundsätzlich. Ich habe jetzt 3 Sachen ausgewählt, wo es wirklich besondere Szenen sind und nicht Filme wie jetzt The Fast and the Furious oder auch Mad Max Fury Road, der ja gefühlt für mich so eine einzige Stuntszene ist, die da abläuft, die beeindruckend ist, ohne jegliche Frage. Aber ich habe jetzt wirklich mehr geguckt, so nach so einzelnen Szenen, die mich irgendwie oder mir den Atem haben stocken lassen. Und auf Platz 3 ist bei mir Tom Cruise und der Burj Khalifa Stunt in Dubai. Also wie Tom Cruise auf das höchste Gebäude der Welt, ich weiß gar nicht, wie hoch es genau ist.
889 Meter oder sowas.
Also Wahnsinn.
Warte, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe es nämlich auch.
Hast du es auch?
828. Ja, aber deswegen wollte ich nicht erst sagen, ich wusste, bei dir kommt Tom Cruise.
Ja, vielleicht hat das bei mir noch so besonderen Eindruck hinterlassen. Also er ist ungesichert da hochgeklettert und ist dann da oben auf dem Haus drauf. Es gibt auch irre Fotos, kann man sich im Internet angucken, wie er da oben steht und dann die mit einer Drohne drumherum fliegen und er dann winkt. Und er ist, wie gesagt, nicht festgemacht. Es gibt kein Seil, es gibt kein nix. Und ich, wie ihr wisst, Angst und Geld habe ich nicht. Aber das Einzige, wovor ich so ein bisschen Bammel habe, ist doch Höhe. Also ich habe schon so eine ganz leichte Höhenangst, habe ich. Und allein sich das vorzustellen, da zu stehen, habe ich schon so einen Druck auf der Brust. Kennt ihr? Also es ist jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie
crazy, ne?
Bei Höhen so panisch werde jetzt und aber man hat so und ich muss das mir nur angucken. Es gibt ja auch so Verrückte, die kommen ganz häufig, glaube ich, gefühlt aus Russland, habe ich mal nachgelesen, so Typen, die auf ganz hohe Gebäude hochklettern und dann mit Handys da Fotos machen. Ey, wenn ich mir diese Fotos angucke, dann stockt bei mir schon der Atem.
Das kitzelt
und genauso in diese Rubrik fällt dieser Stunt rein. Und wie gesagt, Cruise ist ja bekannt dafür, dass er alle Stunts selbst macht und dass er das alles wirklich ganz genau vorbereitet. Und auch da für dieses Ding hat der wirklich monatelang trainiert mit bestimmten Grifftechniken und wie er das alles macht. Mein Platz 3.
Ja, und ich schließe mich da direkt an, ne? Denn er hat ja, glaube ich, auch, oder sein Team, ne, haben dann auch einen Monat lang nur dafür gebraucht, das an dieser Außenwand zu koordinieren, ne? Um überhaupt so da diese Probeabläufe zu machen. Und ich habe gelesen, dass die Versicherungsfirma des Films das nicht tragen wollte, dass Tom Cruise diesen Stunt selber macht. Und dann hat Tom Cruise aber die Versicherungsfirma gefeuert und eine neue engagiert, die das quasi absichert.
Ja, so muss man
diesen Stunt machen.
Aber da grätsche ich direkt rein, weil das finde ich auch einen geilen Stunt. Für mich ist aber der Stunt von Tom Cruise aus Mission Impossible Rogue Nation noch geiler als der Burj Khalifa, und das ist, wo er an diesem startenden Airbus, an diesem A400 an der Außenwand hängt.
Ja, das stimmt.
Weil ich finde es so und so unfassbar, was der Typ macht, aber da, wenn du dir nochmal, klar, beim Burj Khalifa ein Fehlgriff, du rutschst ab, stürzt in die Tiefe. Bei diesem Stunt an dem Flugzeug an der Seite war die Gefahr zusätzlich auch, das haben sie gesagt, dass diese Traktion der Räder, ne, durch die Geschwindigkeit, die der Airbus kriegen muss, dass der Asphalt oder der Belag auf der Straße kaputt gehen kann und diese Steine, die dann da liegen, zu geschossen werden, wie eine Pistolenkugel. Und die dann hochschießen und die ihn im Prinzip direkt hätten töten können. Und diese Dimension noch zusätzlich, und du siehst auch da, ich meine, klar ist er mit dem Gurt an der Außenwand befestigt, aber du siehst ja, wie das Ding mit ihm startet. Ja,
irre.
Du siehst, wie der damit hochfliegt. Und ich habe einfach nur gedacht, du bist einfach motherfucking crazy. Aber wie gesagt, ich meine, dass er da in der, also er gehört in diese Liste rein, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ja, und eigentlich auch mehrfach. Ne? Ja. Denn ich dachte so auch in der Recherche, dachte ich, eigentlich kannst du alle Mission Impossible Stunts da reinnehmen, die er gemacht hat.
Der Sprung, auch, wo er sich Schienbein bricht und so. Ey,
ja, und ich hatte auch, als wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, beziehungsweise die Hausaufgabe überhaupt gekriegt haben, da hatte ich auch als erstes dieses Bild von ihm im Kopf, als er, das war glaube ich der Anfang vom zweiten Teil oder so, als er dann an dieser Kletterwand, also das ist eine echte Wand, aber er klettert halt an dieser Wand einfach mal senkrecht nach oben, als er an der da hängt und es ist einfach nur, er hat keinen Gurt, er hängt da einfach nur an seinen
Händen.
Achso, das
ist der John Woo-Film, ne? Wo mit diesem Motorradstunt auch, wo er Freeclimbing so dranhängt.
Ja, genau. Und da dachte ich auch, das ist schon echt extrem. Also das ist
da so crazy. Da habe ich die Premiere zu moderieren in Köln. Und an dem Tag hatte er Geburtstag. Da haben wir ihm eine Torte gemacht, eine Marzipantorte mit so einem Berg. Und er als Marzipanfigur hängt drin. Und dann gehen wir zum Management und sagen, wir würden ihm gerne übergeben und ihm noch ein Geburtstagsständchen singen. Und dann sagt das Management so, nein, er hasst Geburtstage. Und wir so,
wer hasst denn Geburtstage?
Ja, habe ich auch gedacht. Ich so, what? Und dann ging sie weiter. Aber es war, glaube ich, so ein klassischer Management-Kackspruch, der überhaupt nicht, also völlig sinnlos war. Und dann stand ich auf der Bühne und dann kam er rauf und dann hat das ganze Kino für ihn Happy Birthday gesungen. Er fand es total geil. Wir haben die Torte gegeben, hat er auch direkt mitgenommen, ob er sie gegessen hat, weiß ich nicht. Aber da dachte ich auch nur, was für ein scheiß Management, ey.
Ja.
Aber es sind die Amis. Das sind
ja, Idioten. Okay, aber bevor wir so lang werden wie das Michael Jackson Biopic, welche Stunts habt ihr denn noch? Oder sind wir durch?
Nee, wir haben ja drei, jetzt habe ich drei Stück. Wir machen ganz schnell, vorbei. Dann ist die Sendung heute mal ein bisschen länger, ist doch auch kein Problem. Ja. Also auf meinem Platz 2 ist Inception, der Film. Die Szene mit Joseph Gordon-Levitt in dem rotierenden Korridor.
Ja.
Und ich dachte immer, dass das alles CGI-mäßig, trickmäßig gemacht worden ist, irgendwie ist es gar nicht, sondern die haben ja wirklich einen Korridor gebaut, der rotiert. Und die haben 6 Wochen haben die Darsteller dafür trainiert, diese ganze Choreografie dieses Duells, was sie sich da liefern, in diesem Korridor.
Crazy.
Also das ist einfach geil. Ich habe den Film ansonsten nicht verstanden. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ja, und da können wir auch nochmal eine Sondersendung zu machen. Inception ergibt in ganz vielen Sachen einfach überhaupt gar keinen Sinn. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber die Szene ist wirklich Kinogeschichte und mega, mega, mega.
Anja.
Nicht cool. Ich habe nur noch einen, ehrlich gesagt. Also ja, ich muss sagen, so. Ich habe auch viel überlegt, ne, was macht ein Stunt eigentlich aus, ne? Und gerade diese ganzen CGI-Dinger oder auch wenn die im Studio sind und an so Seilen hängen und so, das hat bei mir alles nicht so richtig gezählt. Mhm. Das habe ich alles so rausgelassen. Und dann habe ich mich aber mal so fernab davon gefragt, quasi, ne? Was macht einen guten Stunt aus? Es geht um Leben und Tod, ne? Beziehungsweise um alles oder nichts. Ja. Und es wird irgendwas geleistet oder bewältigt oder geschafft, was eigentlich nicht zu schaffen ist.
Ja. Mhm.
Und dann muss die Szene quasi noch ganz besonders inszeniert sein und dich irgendwie packen, ne, und fesseln und irgendwie cool gefilmt sein und sowas alles. Und wo bin ich da gelandet? Bei welcher Szene, die all diese Kriterien erfüllt? Bei der legendären Tischfußball-Kicker-Szene von Absolute Giganten.
Oh!
Es ist
da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
Es ist natürlich ein ganz anderer Schnack, ne? Aber so am Ende der Nacht, die drei Freunde, Floyd, Walter und Rico, da noch miteinander verbringen, landen die ja bei einem Kicker-Duell gegen das eigentlich beste und unschlagbare Team, bestehend aus Dulle, so einem kleinen schmierigen Asi, kann man sagen, und Shake. Und diese Szene geht schon allein so gut los, dass Floyd, also Frank Gehring, auf ihn zugeht und sagt, du bist also Shake. Nee, habe ich jetzt eben Snake gesagt eigentlich oder Shake?
Shake.
Du hast Gott, guck mal hier. Da geht's nämlich hier schon mit der Verwirrung los. Der Typ heißt nämlich Snake, aber er trinkt die ganze Zeit Shake.
Das ist der Stunt.
Das ist der Punkt. Nee, das ist noch nicht der Stunt. Aber dann kommt Floyd eben zu ihm hin und sagt, du bist also Shake. Und dann antwortet Dulle für Snake und sagt, nein, er heißt Snake. Und sagt aber du trinkst Shake. ne? Da schon wieder, schon der wieder meine Goldklumpen durch die Gegend. Ey,
was für ein Stunt.
Aber diesmal auf der anderen Seite. Auch Megastunt. Naja, jedenfalls verlieren die das erste Spiel und daraufhin setzt Walter sein Auto, das ist so ein Ford Granada Oldtimer-Modell, damit die nochmal eine Revanche haben können, ne? Und das zu dritt. Und am Ende steht es 5-5 und Rico, das Ultimo an Gigolo mit Niveau, wie er sich selbst gern nennt, macht einen Kicker-Move, den er in dem Spiel zuvor schon zweimal verkackt hat. Er passt mit dem Verteidiger den Ball an seinem Tor, zu seinem Torwart nach hinten, der den mit den Hacken festklemmt und dann quasi am Pfosten hochschiebt, über die Latte entlang zieht. Und dann muss er mit dem Torwart eben so Mini-Stückchen nach unten gehen, um Wumms auf den Schuss zu kriegen. Und dabei ploppt ihm halt der Ball zweimal schon ins eigene Tor. Und diesmal hat er aber das richtige Gefühl dafür und gibt dem Torwart den richtigen Drive, dass der Ball über das Kickerspielfeld in das gegnerische Tor fällt. Und dann haben sie nicht nur ihre Ehre wiederhergestellt, nicht nur das Auto von Walter gerettet, sondern auch noch, glaube ich, 840 D-Mark gewonnen.
Und das ist ein geiler Stunt.
Und das ist ein richtig guter Move. Es ist wirklich, also ich glaube, eine 10-minütige Szene, die richtig toll inszeniert ist.
Und aber nicht, cool. Nicht nur wegen dieser Szene, ein guter Film, den muss man unbedingt mal wieder gucken. Ja. Habe ich seit Urzeiten nicht mehr gesehen. Absolute Giganten.
Aber spannend, total toll, dass du das als Beispiel nimmst, weil das zeigt ja, dass Stunts nichts mit der Dimension unbedingt zu tun haben, sondern wirklich immer mit der Storyline. Also wie weit hilft es, die Geschichte auch zu erzählen? Ich meine, also James Bond sollte eigentlich ja auch in dieser Reihe auftauchen. Da gibt's ja den Freefall, da gibt es ja die Helikoptersprünge, da gibt's ja den Skifahrer in der Bobbahn, der damals leider verstorben ist, der Stuntman, weil er ja zu hohe Geschwindigkeit hatte. Ich war mal bei Dreharbeiten zu Harry Potter, wie die Quidditch gemacht haben vor der Greenscreen mit so Trampolinen und all. Das ist echt mega. Bei mir auf der Eins ist aber auch wieder aus nostalgischen Gründen, glaube ich, ein bisschen, aber auch, weil ich diesen Film großartig finde. Und zwar geht es um Police Story aus dem Jahre 1985, Jackie Chan. Und da gibt es einen Stunt, den er macht. Und zwar ist er in einem Shopping Center. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt. Und er rutscht ungesichert mehr als 30 Metern mit den Händen umklammernd eine Metallstange in die Tiefe und dabei zerplatzen die ganzen Glühbirnen auf dem Weg und er kracht am Ende dann durch eine Glasplatte am Boden und landet in einem Verkaufsstand. Kurz mal, er hat diese Szene dreimal gedreht. Er hat sich beim Runterrutschen an den Händen Verbrennung zweiten Grades geholt. Das musst du dir mal vorstellen. Und sich das Becken geprellt. Direkt nach dem ersten, nach der ersten Aufnahme. Und wenn man sich das anguckt, also diese Szene, könnt ihr, macht das mal, du spürst die Schmerzen, die der gehabt haben muss, ne? Also jeder, der mal im Sportunterricht, kennst du auch noch von früher, dieses verdammte Kacktau nach oben klettern musste und dann warst du irgendwie auf 3 Meter.
Du bist aber nie oben angekommen.
Nee, ich bin nie oben angekommen. Du?
Ja, natürlich.
Genau.
Aber ich finde, das tut schon beim Zuhören weh.
Nee, und dann rutscht du nur ein bisschen an diesem Tau runter, ey, was das gemacht hat. Und dieser Stunt ist für mich auf der Eins, aber es gibt so viel, ich glaube, wir könnten ehrlich gesagt mal eine Sendung machen über Geschichte der Stunts und wo das alles hingeht, weil es so mega ist.
Ja, aber Jackie Chan, das kann ich allen auch nur empfehlen, aber die ja den Jackie Chan Film gesehen hat, weiß das ohnehin. Ich finde immer das Coolste am Ende, im Abspann, denn die Outtakes von all den Sachen, die schiefgelaufen sind, haben sie, das ist immer nochmal ein Highlight eines jeden Jackie Chan Films. Und ich habe ihn mal interviewt, ich glaube, das war damals zu dem Film First Strike.
Ja.
Ich glaube, das war der. Und da hat er das, also wie gefährlich das auch ist, was die wirklich gemacht haben irgendwie, also wie lebensgefährlich das auch ist. Da ist ein Stunt drin, da flüchtet er an einem Strand vor einem so einem Hooverboard.
Genau, und da springt er rauf und bricht sich den Knöchel.
Ja, und da gab es aber eine Szene, da sollte das Ding über ihn rüberfahren. So, dieses riesen Luftkissenboot. So. Und dann hatten sie extra so eine kleine Mulde ausgehoben, in die er sich so reinfallen lassen sollte, damit das Ding dann über ihn rüberfahren kann und ihm nichts passiert. Also was man natürlich also im Kino da nicht gesehen hat, dass da diese Mulde war. So war das geplant. Und er lief dann vor diesem Luftkissenboot Und das kam mit Volltempo auf ihn zugerauscht dann. Und dann ist er zu langsam gewesen und dieses Boot dann dementsprechend zu schnell und hat ihn getroffen und hat ihm so einen Push nach vorne gegeben, dass er nach vorne geflogen ist. Und er erzählte denn nur, dass er unter sich dieses Loch verschwinden sah, wo er eigentlich reinfallen sollte. Ist er einfach mal so 1-2 Meter rüber gesegelt und dann so im Sand gelandet. Und das Ding ist dann, und er dachte in dem Moment, okay, das war's jetzt, es ist vorbei. Oh Gott. Und ist das Ding so über ihn rüber gekachelt und er hat es trotzdem überlebt dann. Ne? Aber
krass.
Und dann vielleicht noch mal zum Abschluss, weil das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme von früher gewesen. Ein irrer Typ mit Jean-Paul Belmondo, wo er den Doppelgänger, den Stunt-Doppelgänger von dem eigentlichen Schauspieler spielt. Und da gibt es diese großartige Szene an dieser Megatreppe, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo er als Stuntman immer runterfallen soll und dann taucht der eigentliche Schauspieler immer hinterm Busch auf und sagt so, ha, hier bin ich, mir ist nichts passiert. Und diese Szene, das ist so geil in diesem Film, weil er fällt 10-mal diese Treppe rauf, also fällt die immer runter und der Hauptdarsteller ist so aufgeregt und kommt damit wieder zu früh, zu spät oder sagt so, ist dir was passiert? Und er muss halt, Jean-Paul muss immer diese Treppe wieder hochgehen und immer wieder runterfallen und dann am Ende, als er ganz oben ist, sagt dann irgendwie der Typ, der Regisseur, ey du, wir können ehrlich gesagt den zweiten und den dritten Take zusammenschneiden und dann aus dem vierten noch das dritte Bild nehmen und er bricht oben auf der Treppe zusammen mit Raquel Welch. Großartiger Film. Oh Mensch, das war
jetzt
schön.
Aber jetzt durfte ich meinen ersten Platz.
Ach so, ich dachte, du hättest den.
Oh bitte.
Bitte.
Okay, haben wir noch die Zeit?
Ja, die haben wir noch.
So viel Zeit muss sein.
Okay, mach's gar nicht. Weil ich bin dann doch wieder zu etwas Bombastischem gegangen. Aber was mich so beeindruckt hat, ist die 12 Minuten lange Stuntszene in Tyler Rake Extraction Teil 1.
Oh, okay.
Teil 2 hat auch gigantische Action-Szenen, aber Teil 1 hat eine Szene, die 12 Minuten lang ist. Und die Legende sagt, dass die in einem One-Shot, also einem One-Take gemacht worden ist, was nicht der Fall ist. Also was der Regisseur auch zugegeben hat, Dan Hargrave, selbst Stuntman, war seine erste Regiearbeit bei Tyler Rake, die er gemacht hat. Aber der hat natürlich viel von seinem Stunt-Ansatz da in diese ganze Sache mit reingebracht. Und das ist eine Szene, ohne jetzt den Film zu groß zu erklären, oder Chris Hemsworth spielt einen Ex-Soldaten, der ein entführtes Kind befreien muss. Und es gibt eine Verfolgungsszene durch eine indische Stadt, die 12 Minuten lang dauert. Und die ist, dafür haben sie, glaube ich, ich weiß, 4-5 Wochen lang haben sie an dieser Szene nur gedreht. Und man hat wirklich, wenn man es guckt, Leute, guckt es euch wirklich mal alle an, man hat das Gefühl, das ganze Ding ist aus einem Rutsch gedreht. Sie haben Schnitte drin. Wie viel gibt Hargrave nicht zu? Er ist da mehrfach nachgefragt, weil er hat gesagt, nee, die haben nur wahnsinnig lange Takes gedreht und dann haben sie irgendwie verbunden und die mussten auch immer so mit dem Hintergrund alles so passen, damit sie es so gut zusammenschneiden konnten dann. Und das ist eine der, finde ich, der gigantischsten Szenen, die Kinowelt oder die Fernsehwelt, ist ja bei Netflix läuft, das je gesehen hat.
Ja, der erste Teil ist auch richtig geil, besser als der zweite. Ja. Ja Mensch, dann wir machen das jetzt wie unsere Stunt-Vorbilder. Ich springe hier aus dem 5. Stock auf mein Fahrrad. Anja klettert die Hauswand von draußen nach oben ins Büro und Timmy lässt sie von seinem Zivildienstleister abholen. Von Hannibal Lecter. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.
Ob ich noch dabei bin, weiß ich nicht. Aber vielleicht tut das dem ganzen Format auch ganz gut hier.
Tschüss.
Auf Wiederhören.
Lebt wohl.